Die ÖGNI setzt Nachhaltigkeit in Szene. Meinungen, Talks und Standpunkte zur Nachhaltigkeit in Österreichs Bau- und Immobilienbranche. Ab sofort im Blickpunkt. Blickpunkt, der ÖGNI-Podcast mit Geschäftsführer Peter Engert.
Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur 8. Folge des ÖGNI-Podcasts Blickpunkt. In unserer heutigen Folge, lieber Zuhörer, sitzt mir Herbert Hetzel gegenüber. Er ist nicht nur Gründer der Bauconsult-Gruppe, sondern auch Geschäftsführer des Kraftwerks Kriau, das 2017 im Viertel 2 in der Wiener Leopoldstadt in Betrieb ging. Es ist Österreichs größtes Energienetz und gilt als Vorzeigeprojekt für zukünftige Stadtentwicklungsprojekte. Gebäude und Energie ist ein Thema, mit dem sich die ÖGNI intensiv im Rahmen einer Arbeitsgruppe beschäftigt hat. Die Ergebnisse wurden in einem umfangreichen Positionspapier dargelegt, das gerade eben erschienen ist und bereits auf unserer Website www.ogni.at zum Download verfügbar ist. Die Broschüre zeigt, dass es bereits realisierte, wirtschaftlich erfolgreiche Beispiele in diesem Bereich gibt. Es aber dennoch Mut und Pioniergeist braucht, um auch zukünftige Projekte dieser Art umzusetzen. Umso mehr freue ich mich nun mit dir, lieber Herbert, über dieses brisante Thema Gebäude und Energie zu sprechen.
Lieben Dank, Peter, für die Einladung. Ich freue mich genauso, zu einem unserer üblichen Streitgespräche angetreten zu sein.
Ich hoffe, heute wird der Streit die Zuhörer befruchten. Kannst du mir ein bisschen was über das Kraftwerk Kriau erzählen?
Ja, wir haben vor 6 Jahren mit der Planung dieses Kraftwerk Kriaus, wie wir es genannt haben, begonnen. Haben 2 Jahre Planungsphase hinter uns gebracht, 2 Jahre Umsetzungsphase, also parallel mit der Errichtung der Immobilien selbst, und haben jetzt auch 2 Jahre Betrieb hinter uns. Wir haben also, glaube ich, schon mit einem derartigen Energiesystem relativ viel Erfahrung gewonnen und es wird uns langsam bewusst, welchen Stellenwert dieses Projekt eigentlich in dieser Energielandschaft in Europa hat. Ich bin in der Zwischenzeit so weit, dass ich sage, es geht über die Bedeutung der österreichischen Grenzen hinaus und es ist jedenfalls ein Europaprojekt. Wir wissen, dass es, was Energienetze betrifft, in Europa nur ein Projekt gibt, das noch größer ist. Das sind die Herrschaften in Surstoffe, mit denen wir seit vielen Jahren auch intensiven Kontakt und Know-how-Austausch haben. Unser sportlicher Ehrgeiz ist natürlich, wenn wir mit Viertel 2 fertig sind, haben wir das größte Energienetz Europas. Also an dem arbeiten wir fleißig. Aber trotz dieses Wettbewerbes gibt es mit den Herrschaften in Surstoffe, wie gesagt, immer wieder einen sehr interessanten Wissensaustausch. Das ist auch etwas, was mich in diesem Bereich immer wieder sehr freut. Die wenigen, die sich mit dieser Art von Energieproduktion beschäftigen, haben keine großen Hemmungen, ihr Know-how auch zu verteilen. Und ich lade auch an dieser Stelle jeden ein, der daran interessiert ist, mich, uns zu kontaktieren und vorbeizuschauen. Und ich zeige den Herrschaften das auch gerne vor Ort. Wir teilen unser Know-how sehr gerne. Das Besondere dabei ist wahrscheinlich für viele, dass wir uns auf einem sehr niedrigen Energieniveau bewegen. Das besagt ja schon der Name Energienetz. Ein Energienetz ist eigentlich eine Abfallenergie, eine Energie, mit der normalerweise andere nichts anfangen. Unser Temperaturniveau bewegt sich auf der warmen Seite bei 30 Grad und auf der kalten Seite bei 10 Grad vielleicht. Und diese Vorlauftemperaturen unter Anführungszeichen ermöglichen uns, dass wir für ca. 100.000 Quadratmeter Nutzfläche, die wir jetzt mit Wärme und Kälte versorgen, am Standort 70% der notwendigen Wärme und Kälte aus regenerativer Energie zur Verfügung stellen können, ohne dass es den Developer mehr gekostet hätte, aber auch ohne dass die Nutzer für die zur Verfügung gestellte Energie mehr bezahlen müssten. Und als kleines Bonmot, Förderung haben wir auch keine gekriegt dafür. Also es zeigt, dass solche Projekte wirtschaftlich umsetzbar sind. Es erfordert schon einen gewissen Perspektivwechsel vom Developer und es fordert vom Developer auch die Bereitschaft, einen höheren Komplexitätsgrad in seinem Projekt mitzunehmen. Nein, es ist nicht so einfach wie eine Gasleitung oder einen Fernwärmeanschluss bestellen, aber wir bemühen uns in diesem Bereich, die wirklichen Sorgen vom Developer weg und zu uns zu kriegen. Wir glauben, wir können das relativ gut. Die ganz große Änderung der Perspektive ist, dass wir heute die Immobilien nicht mehr alleine als Energieverbraucher sehen. Für uns ist eine Immobilie zwar immer noch auf der einen Seite ein Energieverbraucher, aber auf der anderen Seite auch ein Energieerzeuger. Und gleichzeitig verwenden wir eben die Erde unterhalb des Fundamentes als einen saisonalen Energiespeicher, der nicht nur dem einzelnen Gebäude oder dem darüberstehenden Gebäude zur Verfügung steht, sondern auch vorzugsweise den Nachbarn bzw. all jenen, die an diesem besagten Energienetz hängen. Im Viertel 2 haben wir da ca. 300 Wohnungen, 350 Studentenapartments, eine Vielzahl an unterschiedlichen Gewerbeflächen und ca. 22.000 Quadratmeter Büroflächen, die durch dieses Energienetz miteinander verbunden sind. Und vielleicht als ein leicht verständliches Beispiel, wenn wir im Sommer eine Bürofläche kühlen, dann entsteht klassischerweise durch welche Maßnahme auch immer wir dafür verwenden, Abwärme. Und früher hat man halt durch die Rückkühler am Dach eines Gebäudes diese Abwärme an die Luft abgespült oder abgegeben. Heute ist es so, dass wir mit unserem Kraftwerk diese Wärme abgreifen und schauen, ob nicht im System jemand diese Wärme brauchen kann, zum Beispiel die Wohnungen zur Erzeugung von Warmwasser. Und wenn das möglich ist, dann erwärmen wir also mit der Abwärme von der Kühlung des Bürohauses das Warmwasser für das Wohnhaus. Und wenn dann der Wohnungsnutzer damit seine Badewanne füllt, ein Bad nimmt und schlussendlich den Stöpsel zieht und dieses Badewasser, noch immer relativ warm, Richtung Erdmittelpunkt läuft, dann kommt es an unserem Abwasserwärmetauscher vorbei, wo wir selbst diese wenigen Kilowattstunden, die hier noch zu gewinnen sind, aus diesem Badewasser herausquetschen und schauen, ob sie wieder ein anderer, der in diesem Energienetz im System drinnen ist, benötigt. Oder aber wir nehmen diese Wärmeenergie, schicken sie in unsere Erdsonden, erwärmen dadurch den Erdspeicher und haben dort die Wärme dann für die Heizperiode im Winter gespeichert. Und damit man sich das im Viertel 2 vorstellen kann, wie groß dieser Erdspeicher ist, wir haben auf 25.000 Quadratmeter Grundstücksfläche Erdsonden abgeteuft, circa alle 6 bis 7 Meter. Die Erdsonden sind zwischen 120 und 140 Meter lang. Das ist immerhin doppelt so lang, wie unser OMV-Hochhaus hier hoch ist. Und in Summe haben wir in etwa 30 Kilometer Erdsonden da in die Erde eingebracht. Also man kann sich schon vorstellen, dass wenn dieser Erdkern dann einmal 30 Grad hat, dass das über eine recht lange Zeit die Heizleistung oder die Heizung für die Nutzer unterstützt. Spannend ist natürlich in einem solchen System wie immer das Monitoren und das Regeln. Also da haben wir viel Zeit investiert und auch viel Geld, um das entsprechend qualitativ aufzurüsten. Wir stehen jetzt kurz davor, eine entsprechende KI, also eine künstliche Intelligenz, testweise zu installieren, mit dem Ziel, die Anlagen, vor allem die Speicher, vorausschauend anfahren zu können, und zwar mit den zu erwartenden Temperatur- und Wetterinformationen auf der einen Seite, aber auch mit den zu erwartenden Belegungszahlen durch die Nutzer. Also da kommt es jetzt nicht nur auf den Kalender an, sondern da kommt es auch darauf an, wie sich Nutzer üblicherweise verhalten. Wir wissen zum Beispiel, dass an einem Freitag grundsätzlich das gesamte Quartier mit mindestens 25% weniger belegt ist als sonst unter der Woche. Und das ist Montag früh üblicherweise, außer in der Urlaubszeit und außer in jenen Wochen, wo es halt einen Fenstertag gibt, die Belegungszahlen extrem hoch sind und dadurch natürlich auch der entsprechende Energiebedarf entsprechend hoch ist. Und das ist eigentlich auch für trainierte und gescheite Menschen schon eine ganz schöne Herausforderung, alle diese Einflussfaktoren so beieinander zu halten, dass die Energieaufbereitung optimiert laufen kann.
Also Herbert, wenn ich das richtig verstehe, wir reden nicht nur über ein Energienetz und alternative Energieformen hier im Viertel 2, sondern du hast auch schon die Digitalisierung hier im Einsatz mit der Artificial Intelligence, da etwas zu tun, was sonst viele, viele Indianer bräuchte, um diese Daten zu erfassen.
Ja, vor allem das Integrieren dieser Zukunftsdaten in die entsprechende Regelstrategie macht aus unserer Sicht nur dann einen Sinn, wenn es ein selbstlernendes System gibt, das auch die Erfahrungen aus der jeweiligen Vergangenheit entsprechend aufzeichnet und dann durch diese Relationen in der Lage ist, sage ich mal salopp, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass hier wirklich Entscheidungen getroffen werden, sondern dass der Algorithmus in der Lage ist, aufgrund der Daten aus der Vergangenheit eine präzise oder präzisere Vorhersage über die Speicherführung für die Zukunft zu machen. Ich meine, es ist, auch wenn das Wetter am Montag verspricht, sehr heiß zu sein, kann es genau zur Temperaturspitze der Fall sein, dass sich da eine Wolke vor die Sonne schiebt. Also das wird vielleicht auch die künstliche Intelligenz nicht erraten können. Okay. Aber die Grundtendenz wird einfach besser sein, als wenn wir jetzt so über den Daumen feststellen, aha, wahrscheinlich ist am Montag heiß und wahrscheinlich sind am Montag viele Menschen da. Das ist halt ein bisschen unkonkret. Das ist schon besser, als es vielleicht früher mal war, aber für uns ist es noch zu unkonkret. Und nachdem diese Daten verfügbar sind, bemühen wir uns auch, diese in einem ersten Lernschritt einmal in so ein Programm hineinzuquetschen. Und ja, wir wollen auch da zu den Ersten gehören, die ihre entsprechenden Erfahrungen machen können.
Okay.
Also besonders stolz sind wir, dass durch dieses System oder durch das von uns implementierte System 70% der entsprechenden Energie aus Regenerativen kommt. Das heißt, wir reden hier nicht über CO2-neutral, sondern wir reden gegenüber herkömmlichen Energieversorgungssystemen über eine CO2-Einsparung von 70%. Und das, glaube ich, ist wirklich ein beachtliches Ergebnis.
Ja. Nein, ist beeindruckend, ihr habt ja auch sehr viele Besucher. Ich weiß aus den sozialen Medien, der Herr Bundespräsident ist mit seiner Schweizer Kollegin
bei
euch vorbeigekommen. Und auch vielen Dank in diesem Zusammenhang, dass du dein Know-how und das Kraftwerk auch öffnest für andere Interessierte und dieses Know-how teilst. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, um die ganze Situation zu verbessern und die Menschen, die das machen wollen, auch weiterzubringen. Ich höre ja die Kritiker, die sagen, na klar, Viertel 2, riesiges Entwicklungsgebiet, auf der grünen Wiese, alles schon in der Planung mit berücksichtigt, aber ich habe einen Wohnblock in Favoriten. Was kann ich da machen? Gibt es für solche Bestandsobjekte auch schon Lösungen?
Also erstens möchte ich gerne reagieren auf das Vokabel großes Projekt oder Stadtquartier. Das kleinste Projekt, für das wir zurzeit eine entsprechende Anlage gebaut und in Betrieb genommen haben, ist eine Wohnhausanlage mit 12 Wohnungen. Also wir beschäftigen uns auch mit kleinen und kleinsten Projekten. Und ja, wir haben auch ein Projekt in der Geblergasse, gemeinsam mit einer Reihe von anderen Institutionen, wo wir in einem klassischen Wiener Block mehr oder weniger ein Zinshaus nach dem anderen an ein ähnliches, aber auch auf den Standort zugeschnittenes System anhängen und jedes Haus, das dort in die Situation kommt, eine Sanierung vor sich zu haben, sind wir freudig überrascht, dass die diversen Eigentümer auf uns zukommen und fragen, ob nicht die Möglichkeit besteht, dass wir auch ihr Haus in dieses System einbinden. Im Moment sind von den, glaube ich, rund 20 Häusern bereits 4 an dieses Netz angeschlossen, 2 sind offensichtlich schon in Bewegung und wir hatten unlängst eine Anfrage vom Wohnfonds der Stadt Wien, ob wir nicht an dieses System über die Gasse, also da wäre dann auch eine Kreuzung durchs öffentliche Gut erforderlich, ob wir nicht über die Gasse ein naheliegendes Zinshaus auf der anderen Straßenseite auch mitversorgen wollten. Also ja, das geht grundsätzlich auch, wenn man ein kleines bisschen über die Grundgrenzen hinausdenkt, im Bestandsobjektbereich.
Okay, für einen Halbgebildeten die Frage, sind das riesige Investitionskosten? Muss ich da alles abreißen, aufreißen, umreißen oder ist das überschaubar, so ein Investment?
Ja, jetzt mache ich mir es ganz leicht. Unser Business Case funktioniert folgendermaßen. Wir schauen beim Immobilienentwickler, was er sonst für eine herkömmliche Versorgung zahlen müsste. Anschlusskosten für X, Y oder was auch immer er für eine Energieversorgung andenkt, was muss er für Kühlung oder klassische Kühleinrichtungen an Kosten kalkulieren, was hat er für die Warmwasseraufbereitung zu tun, dann machen wir üblicherweise den Vorschlag, lieber Developer, das, was du sonst dafür ausgegeben hättest, das gibst du uns als Baukostenzuschuss und wir errichten die Anlage, wir investieren das zusätzlich, was halt noch fehlt und verrechnen dafür deinen Mietern oder deinen Wohnungseigentümern die Kälte und Wärme zu marktüblichen Preisen. Das heißt, er hat weder mit der Vergabe, mit der Errichtung noch mit der Verrechnung etwas zu tun und in seiner Rechnung, also in der Gesamtinvestitionskostenermittlung oder Berechnung des Developers, sollte das keinen Unterschied machen. Das, was er mitkriegt, ist, dass er dann ein Projekt realisiert hat, das doch hinsichtlich Dekarbonisierung gewisse Aufmerksamkeit erregt. Also hat einen gewissen Marketingvorteil. Und wir sehen auch ein sehr, sehr großes Interesse bei den Kunden. Also wir erleben es da im Viertel 2, dass Wohnungsmieter oder auch Wohnungseigentümer auf uns zukommen und sagen, kann man sich bei dir nicht beteiligen. Das ist ein interessantes Phänomen, an das wir bei der Konzeption unserer Anlage und auch unseres Business Cases ehrlicherweise gar nicht gedacht haben.
Ich meine, wir haben ja gerade die Diskussion über eine CO2-Steuer am Beginn der Diskussion und soll ja auch über Immobilien so etwas in der Art geben, auch wenn wir die Ausformungen ja noch gar nicht kennen und nur hoffen kann, dass es in die richtige Richtung geht. Das würde ja helfen, so ein Netz, was den CO2-Footprint eines Gebäudes betrifft.
Ja, natürlich. Also müssen wir irgendwo zu einer Abstimmung hingehen zu dem Thema, werden wir natürlich die Hand heben. In unserem Grundauftrag steht drinnen, dass wir das, was wir machen, deswegen tun, weil wir CO2 einsparen wollen. Ja. Jetzt haben wir im Viertel 2 Folgendes festgestellt. Das geht jetzt vielleicht ein bisschen weit, aber Österreich hat einen CO2-Ausstoß von 81 Millionen Tonnen im Jahr. Also nach Adam Riese und 9 Millionen Österreichern heißt das, jeder von uns hat in Österreich einen 9 Tonnen CO2-Rucksack, den er im Jahr mit sich herumschleppt. Beim Klimagipfel in Paris haben wir versprochen, dass wir diesen CO2-Rucksack auf 5 Tonnen pro Person reduzieren werden oder wollen. Aber gelungen ist es uns bisher noch nicht. Wir haben uns dann angeschaut, was die CO2-Reduktion im Viertel 2 den Bewohnern im Hinblick auf diese Einsparung bringt. Und wenn man das auf die Bewohner umlegt, schaffen wir ca. 1,2 Tonnen dieser CO2-Einsparung.
Unglaublich.
Das heißt, es ist ungefähr ein Drittel dessen, was die Leute bis Ende 2030 einsparen müssen. Wir sind heute also sehr stolz, dass wir bereits ein Drittel dieser erforderlichen Einsparung für die Bewohner im Viertel 2 bereitstellen können. Aber wir fragen uns natürlich auch, wo werden die anderen zwei Drittel herkommen. Und das ist ein Thema, das mich sehr beschäftigt. Und deswegen ist unser nächster Schritt oder unser nächster Entwicklungsschritt, dass wir uns hochintensiv mit Circular Economy beschäftigen. Mhm. Weil mit dem im Gebäude eingebundenen CO2, glaube ich, muss man wirklich völlig neue Überlegungen anstellen, was man damit macht und wie man das irgendwie gewinnen kann. Weil wenn ich mir vorstelle, dass wir nach 34 Jahren die Wirtschaftsuniversität, die wir am Franz-Josefs-Bahnhof hingebaut haben, außer Funktion nehmen und gegebenenfalls wieder abbrechen, dann weiß ich ganz genau, dass wir dort so viel CO2 verlieren werden durch diese Maßnahme, das kann mit einem derartigen Energieprojekt nicht wettgemacht werden. Also es kann ja wohl nicht sein, dass wir zwar Zinshäuser haben, die in dieser Stadt seit 150 Jahren alle Entwicklungen beim Wohnen mitgemacht haben und dass wir aber heute Wohnungen bauen, die so optimiert sind, dass man davon ausgehen muss, dass die bevorstehenden Entwicklungen dort nicht abgebildet werden können. Wir wissen ja gar nicht, welche Entwicklungen kommen werden, aber eines weiß ich, wenn links und rechts Beton ist und wenn es keine Optimierungsmöglichkeiten mehr gibt in den allgemeinen Flächen, wenn ich zu wenig Schächte habe und wenn die Tragkonstruktion irgendwie limitiert ist, dann werden diese Gebäude auch eine Halbwertszeit haben, die unter 50 Jahren liegt, ähnlich wie die Wirtschaftsuniversität. Und da würde ich mich schon sehr freuen, wenn es Mitdenker gibt, Mitstreiter, wo wir an diese limitierenden Regularien mit einer entsprechenden Kritik herangehen und unter dem großen Satz, die wichtigste Funktion von Nachhaltigkeit ist Flexibilität. Auch unseren Wohnbau, aber auch unsere Gewerbebauten so hinkriegen, dass die dann, egal welche Entwicklungen kommen, weitestgehend das eingebundene CO2 nicht wieder verlieren durch Abbruch. Um auch da noch der Wahrheit Ehre zu geben, auch bei Cradle to Cradle und auch bei Recycling habe ich die Not, dass ich da Energie hineinstecken muss. Auch da geht CO2 verloren. Also wenn es uns wichtig ist, dass CO2 nicht verloren geht, müssen wir die Sachen so machen, dass sie möglichst lange nicht verändert werden müssen.
Ja, weil das ist ja schön, du bist ein Mitglied der ÖGNI und du weißt genau, unser Ceterum Censeo, Langlebigkeit der Gebäude ist beste Nachhaltigkeit, jedes Recycling, Abreißen, Neubauen braucht CO2 und ist schädlich. Und um Langlebigkeit zu erzielen, braucht man Flexibilität. Das steht außer Zweifel. Zwei kurze Fragen noch und bitte um kurze Antworten. Finanzierung von solchen Systemen, von solchen Projekten möglich, schwierig? Versteht man eigentlich, was der Finanzierungswerber will, wenn er um eine Finanzierung ansucht?
Also beim ersten Projekt im Viertel 2 war es natürlich unmöglich. Also das, nachdem wir es uns selbst kaum erklären konnten, war es natürlich auch den finanzierenden Instituten schwer zu erklären. In der Zwischenzeit, also ich will nicht sagen, dass es Gedränge gibt, aber wir wissen, wie sich in der Zwischenzeit der Geldmarkt verändert hat. Wir wissen, wie viele Institute und wie viele Fonds Wert auf eine entsprechende Ökologisierung legen. Daher, es ist einmal für uns nicht so wahnsinnig schwierig, die derzeitigen Projekte tatsächlich zu finanzieren. Ja, der Eigenkapitalanteil ist noch verhältnismäßig hoch. Ich glaube, das ist auch eine Lernphase. Die Finanzierungskonditionen sind, ähnlich wie bei den anderen Projekten, verhältnismäßig nieder. Also Infrastrukturprojekte machen den Banken mehr und mehr Freude. Wir werden sehen, inwieweit vielleicht auch hier noch ein Schritt, keine Ahnung, zu einem strategischen Partner dieses Finanzieren vielleicht auch überhaupt ausschließen.
Okay. Letzte Frage. Wenn du jetzt den Zeitraum vor 4 Jahren, wie du begonnen hast als Pionier, mit heute vergleichst, die Hürden, die dir damals im Wege gestanden sind, gibt es da noch viele davon? Konnten viele weggeräumt werden? Gibt es Wünsche an die Bundesregierung, hier in dem Bereich ein bisschen die Wege zu ebnen für die Pioniere dieser Gedanken?
Ja, was mich sehr freut, ist, dass in diesen, sage ich einmal, 4 bis 6 Jahren, in denen wir uns jetzt intensiv mit dem Thema beschäftigen, eine Vielzahl an Projekten realisiert wurden, die wirklich beachtenswert sind. Also ich nehme jetzt nur eines, beim Triple gibt es ein riesiges Einlaufbauwerk vom Donaukanal und da nutzt man das Wasser des Donaukanals als Energiesenke für Sommer oder Winter. Großartiges Projekt, finde ich. Die Wien Energie beschäftigt sich weiter oben am Donaukanal mit einer ähnlichen Lösung, um für, wenn ich es richtig im Kopf habe, 6.000 Wohnungen Kälte zur Verfügung zu stellen. Auch ein Einlaufbauwerk im Donaukanal. Wir sind da im Viertel 2 in Sichtdistanz von der Donau. Also mein Wunschkonzert ist ein Einlaufbauwerk an der Donau, um ähnlich diese Ressourcen auch zu heben. Also ich glaube, da kann man noch sehr viel tun und diese Dinge passieren aber auch schon und da bin ich sehr froh, dass es das gibt. Was die diversen Regularien betrifft, stelle ich halt fest, dass die Behörden leider mit dem, was wir da machen, zum Teil überfordert sind. Wenn wir heute eine unserer Anlagen beim Gewerberecht vorbeibringen, dann ist die erste Frage oder die erste Feststellung, wir sind sicher, dass das, was Sie da jetzt machen, die Nachbarn nicht beeinflusst. Das muss man gar nicht bewilligen lassen. Die waren nämlich so nett und haben unsere erste Anlage gewerberechtlich bewilligt. Und seitdem, glaube ich, scheuen sie das wie der Teufel das Weihwasser. Was natürlich ein bisschen polemisch ist. Also, wenn das irgendeine Beeinflussung der Anrainer hätte, müssten sie es von Gesetzes wegen eh schon tun. Aber sie freuen sich sehr, wenn dieser Kelch an ihnen vorübergeht. Ein bisschen anders ist es vielleicht bei den Servituten, also es macht naturgemäß erforderlich, dass wir für unsere Anlagen auf den jeweiligen Liegenschaften eine Vielzahl an Rechten und Servituten im Grundbuch eintragen lassen müssen, um den langfristigen Bestand der Anlagen zu sichern. Da tun mir jedes Mal die Grundbuchspfleger leid, wenn wir mit unseren Anträgen kommen. Also die sind jetzt auch nicht darauf eingestellt und da suchen wir auch nach einer Lösung, wie man das irgendwie verbessern und vereinfachen kann. Ich glaube nicht, dass das Grundbuch dafür wirklich der richtige Ort ist. Da muss man sich vielleicht was überlegen.
Okay.
Schade finde ich, dass es nicht möglich ist, in der Bauordnung von zwei großen Themen wegzukommen. Das eine ist, wir diskutieren immer die bebaubare Fläche über die Bruttogeschossfläche. Das ist schade. Dadurch werden Außenwandkonstruktionen in Wahrheit determiniert, weil ich sage immer salopp, selbst wenn mir Wiener Berger den Ziegel schenken würde, könnte ich als Immobiliendeveloper das Haus nicht damit bauen, weil ich dadurch so viel Nutzflächen verliere, weil die Bauordnung den äußeren Rand des Gebäudes oder die Widmung den äußeren Rand des Gebäudes determiniert. Und dasselbe gilt leider auch für die Gebäudehöhe. Also es gibt ja doch Developer, die würden gerne eine entsprechende Qualitätsverbesserung schaffen durch eine Erhöhung der lichten Raumhöhe und damit auch die Möglichkeit für flexiblere Nutzungen schaffen. Aber wir sind leider immer bei der Gebäudehöhe limitiert und nicht bei der Anzahl der Geschosse. Und wenn da ein Spielraum in der Bauordnung festgeschrieben werden kann, sodass man auf der einen Seite kein Schindluder treiben kann als Spekulant und mit der üblichen, mit dem üblichen Bemühen, die Nutzflächen möglichst in die Höhe zu treiben, sondern wenn man die Möglichkeit kriegt, ohne Nutzflächengewinn doch andere Außenwände und oder andere Geschosshöhen zu machen, ich glaube, das wäre für die Flexibilität der Gebäude ein sehr, sehr großer Nutzen.
Okay. Ja, danke für deinen Input. Danke, dass du heute unser Gast warst.
Ich danke.
Und mit uns deine Erfahrungen und dein Wissen im Bereich Gebäude und Energie geteilt hast. Und danke noch einmal dafür, dass du offen bist, auch für andere, das herzuzeigen und zu diskutieren. Ich bin mir sicher, auch für unsere Zuhörer war das eine spannende Folge mit interessanten und neuen Inputs. Die ÖGNI freut sich, wenn Sie Interesse an unserem aktuellen Positionspapier haben und auch dieses den einen oder anderen Denkanstoß liefert. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.